Hallo.
Hallo, Diesel.
Na?
Na? Wie waren deine 2 Wochen? Gruselig?
Ja, die waren schon gruselig. Die letzte Folge hat uns ja, glaube ich, alle ganz schön durchgegruselt zurückgelassen.
Ja, was man dem Feedback der Leute so entnehmen kann, auf jeden Fall, ne?
Ja, sollen wir direkt mal raushauen, was so der Schnitt des Gruselfaktors war, den die Menschen da draußen an uns verteilt haben?
Ja, gerne. Ich fange mal mit meinem an. Das war ja der erste Fall der Folge. Und zwar habe ich im Durchschnitt eine 5,4 bekommen. Und du? War wahrscheinlich ein bisschen besser, vielleicht?
Ja, aber trotzdem auch ein bisschen schlechter, als du bewertet hast. Also ich habe eine 8,3 im Schnitt bekommen.
Ah ja.
Und ich finde, da hat man auch nochmal so gesehen, dass die Leute schon echt eine unterschiedliche Wahrnehmung haben, was das angeht, weil der niedrigste Gruselfaktor war eine 6 und der höchste eine 10.
Ui,
ist ja schon eine kleine Bandbreite.
Volle Punktzahl bekommen. Nicht schlecht, nicht schlecht.
Ganz genau.
Ja, bei mir, ich habe auch höchstes war eine 8 bei mir, habe ich einmal vergeben bekommen und eine 3 war das niedrigste. Aber ja, im Schnitt so 5, 6, was ja auch mit deiner Meinung dann doch übereinstimmt.
Ja.
Ja, soweit dazu. Wir haben auf jeden Fall ganz schön viel Feedback bekommen, hat uns sehr gefreut.
Ja, das war toll, macht weiter so. Wir freuen uns immer sehr, wenn ihr uns schreibt.
Ja, auf jeden Fall.
Und gerade eben haben Lisa und ich so ein bisschen über die Mutter aller Gruselgeschichten gequatscht. Das heißt, die Gruselgeschichte, die wir als Kind immer erzählt haben und auch erzählt bekommen haben und von der wir nie genug bekommen haben. Mhm. Und das war die gleiche bei uns beiden, ne?
Ja, da haben wir festgestellt, dass das ja dann anscheinend wirklich so die Gruselstory ist, die man sich so mit, weiß ich nicht, 8 Jahren, 9 oder so sich erzählt hat und sich auch jedes Mal gegruselt hat davor, fand ich, wenn man die erzählt hat, obwohl man die dann schon kannte.
Ja.
Willst du sie unseren Hörern mal erzählen? Vielleicht kennt sie ja der ein oder andere Hörer noch nicht.
Ich wette, fast alle kennen die und voll viele rollen jetzt schon mit den Augen, weil die bestimmt voll wissen, was kommt, aber ich erzähle sie trotzdem.
Dann skippt sonst einfach ein bisschen vor. Aber hört sie euch einfach nochmal an.
Genau, wer weiß, vielleicht erzähle ich sie ja ganz anders.
Okay, dann hau mal raus.
Also, es war einmal eine Frau, die lebte allein. Diese Frau hatte einen Hund und immer, wenn sie zu Bett ging, fühlte sie sich ganz besonders sicher, weil sie wusste, ihr Hund liegt unter dem Bett. Und wie wusste sie das? Beim Zu-Bett-Gehen ließ sie immer ihren Arm aus dem Bett hängen und ihr Hund leckte ihre Hand. Das fand sie sehr beruhigend. Und so kam es dann, dass an einem Abend diese Frau wieder zu Bett ging, ihre Hand aus dem Bett hängen ließ und diese Hand wurde auch wieder geleckt. Und die Frau dachte, ach schön, der Hund ist wieder da, ich fühle mich total sicher. So, die Frau ist so kurz vorm Einschlafen und dann hört sie so ein leises Tropfen aus dem Badezimmer. Und sie denkt, oh Mist, ich habe den Wasserhahn nicht richtig zugedreht. Und sie geht ins Badezimmer, dreht den Wasserhahn zu, geht wieder zu Bett. Der Hund leckt die Hand, die Frau ist wieder kurz vorm Einschlafen und dann hört sie wieder tipp, tipp, tipp. Und sie denkt, oh, immer noch nicht richtig zugedreht, den Wasserhahn. Geht sie wieder ins Bad, dreht wieder den Wasserhahn zu, legt sich wieder ins Bett. Wieder leckt der Hund ihre Hand und sie schläft ein und dann hört sie es wieder. Tipp, 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 tipp. Die Frau denkt sich, was ist da los? Ich habe den Wasserhahn doch jetzt schon 2 Mal zugedreht. Und beschließt sich, dieses Mal ein bisschen genauer hinzuschauen. Geht ins Bad, schaltet das Licht an. Oh mein Gott, und was sieht sie da? Ihr Hund hängt an der Badezimmertür tot. Und das Tropfen, das sie gehört hat, war das Blut ihres Hundes. Und am Badezimmerspiegel steht geschrieben, auch Mörder können lecken.
Wow. Auch ganz schön eklig, ja. Aber
Und findest du es immer noch so gruselig wie mit 8?
Ja, ich fühle mich auf jeden Fall ziemlich in mein Kindesalter zurückversetzt, auf irgendeine Pyjama-Party. aber
ja. Wo dann nachts der Wasserhahn tropft.
Gruselig, ja. Weiß ich nicht.
Finde ja, ich, glaube ich, nicht mehr. Sonst, falls das wie durch ein Wunder doch nicht die Gruselgeschichte eurer Kindheit war, dann könnt ihr ja uns mal schreiben, was die Gruselgeschichte eurer Kindheit war. Und wer weiß, vielleicht wird das der Opener für unsere nächste Folge.
Das wäre was, ja.
Und wir sind übrigens schon bei Folge 5.
Mhm. Wer hätte das gedacht, dass wir so lange durchhalten, ne?
Hä, sag das nicht. Natürlich halten wir noch viele weitere Folgen durch.
Ja.
Aber ich muss auch sagen, das Schönste an diesem Podcast ist eigentlich, dass ich meine Freundin Lisa dadurch mindestens alle 2 Wochen sehe. Naja, also, ich weiß nicht, ob gab's du sonst wär's anders?
Ja, weiß ich nicht. Also, ja, also wir haben, ja. Wir arbeiten halt quasi am gleichen Ort.
Ja, okay.
Deshalb sehen wir uns. Aber
nicht,
da sieht man sich nicht.
Freunde sind. Nee.
Aber nein, es ist schön. Ja. Alle okay. 14 Tage treffen wir uns mindestens.
Und vielleicht sollten wir noch mal kurz erklären für alle Menschen, die uns jetzt zum ersten Mal hören, was das Konzept hinter diesem Podcast ist. Lisa, willst du das machen?
Okay, also wir erzählen uns jetzt hier gegenseitig eine gruselige Geschichte, die auch auf jeden Fall einen wahren Hintergrund hat. Und vergeben uns im Anschluss darauf den Gruselfaktor, der von 1 bis 10, haben wir jetzt beim letzten Mal gesagt, von 1 bis 10? Ja, von 1 bis 10 geht, wobei 1 so gar nicht gruselig ist und 10 super grusel.
Genau, und dazu sollten wir vielleicht noch sagen, einen wahren Hintergrund. Ja, also es sind wirklich viele True-Crime-Geschichten dabei. Manchmal sind es aber auch so Geschichten, die wir gehört haben oder die wir gelesen haben, für die es jetzt vielleicht nicht so handfeste Beweise gibt und die dadurch nur gerade so noch an der Wahrheit kratzen. Die erzählen wir aber auch hier in unserem Grusel-Podcast, denn der Anspruch dieses Podcasts ist es, besonders gruselig zu sein.
Mhm.
Und ich fange jetzt an mit meiner Story heute. Mhm. Und das weiß ich, weil wir das eben so besprochen haben.
Ja, und damit es schön abwechselnd immer ist, ne? Auch.
Ganz klar.
Ja.
Hast du denn, hier sein.
Willst du schon verraten, ist es mehr Richtung True Crime oder also gibt es dazu Newsartikel?
Dazu gibt es Newsartikel. Es ist auch schon eine bekannte Story, obwohl ich sie jetzt nicht vorher kannte und ich so Stories schon sehr liebe und deswegen sehr viele davon kenne. Also ist die Chance auch für dich, liebe Lisa, und für euch da draußen relativ groß, dass ihr diese Story auch noch nicht kennt. Und ich schieße jetzt mal los.
Na, da bin ich gespannt. Dann
peng,
grusel
peng.
Mich mal.
Mach ich. Okay. Wir schreiben das Jahr 1900. Es ist Dezember. Vor der Küste Schottlands weht ein kalter, nasser Wind. Der Himmel ist grau und alles sieht irgendwie fahl aus. Als am 15. Dezember ein Dampfer die Flenninseln vor der Küste Schottlands passiert, bemerkt der Kapitän, dass der Leuchtturm auf Eileen Moor, einer Insel, nicht in Betrieb ist, obwohl das Wetter das erfordern würde. Er übermittelt seine Beobachtung am 18. Dezember an das Northern Lighthouse Board. Eigentlich soll ein Schiff deshalb am 20. Dezember zur Eileen Moor aufbrechen, um die Leuchtturmwärter, die ihrem Job nicht gerecht werden, zu entlasten. Doch das Wetter ist zu schlecht und die See zu unruhig. Es ist bereits der 26. Dezember, als Captain Jim Harvey und seine Crew endlich an Bord der Hesperus gehen und die Segel setzen. Noch immer ist es stürmig und die eisige Gicht peitscht ihnen ins Gesicht. Ihr eigentlicher Auftrag? Sie sollen einen neuen Leuchtturmwärter auf die Insel bringen, um die dort stationierte Mannschaft zu entlasten und teilweise auszutauschen. Als die Hesperus endlich ankommt, wundert der Captain sich. Keine der üblichen Vorbereitungen für die Ankunft eines Schiffes wurden getroffen. Es liegen keine Taue bereit, keine Flagge ist gehisst. Und keiner der Leuchtturmwärter wartet, um die Hesperus und deren Besatzung in Empfang zu nehmen. Um Kontakt mit den Wärtern aufzunehmen, feuert der Captain eine Leuchtpistole ab und lässt die Schiffspfeife ertönen. Keine Antwort. Da die Hesperus ohne Hilfe an Land nicht anlegen kann, wird ein Beiboot zu Wasser gelassen. An Bord Joseph Moore, der Ersatzleuchtturmwärter. Er ist auch der Erste, der die Insel erkundet. Als er in Richtung der Klippe geht, auf der der neu errichtete Leuchtturm steht, überkommt ihn ein Gefühl der Angst. Das gleiche, das man bekommt, wenn man nachts alleine einen dunklen Weg entlangläuft, oder das Gefühl, das einen dazu bringt, die Füße unter die Bettdecke zu stecken, obwohl es eigentlich viel zu warm dafür ist. Angekommen am Leuchtturm sind Eingangstür und die Eingangstüre fest verschlossen. Joseph bahnt seinen Weg ins Innere und findet Besorgniserregendes. Auf dem Küchentisch stehen Teller vollgepackt mit Fleisch, Kartoffeln und eingelegtem Gemüse. Die Uhr ist stehen geblieben. Neben dem Tisch steht ein umgedrehter Stuhl. Eine der Öllampen wurde zum Entzünden vorbereitet, hat aber niemals gebrannt. Zwei der Wachsjacken der drei Leuchtturmwärter sind verschwunden. Joseph wundert sich. Warum würde einer der Männer bei den eisigen Temperaturen ohne Mantel nach draußen gehen? Und warum sind alle drei gemeinsam nach draußen gegangen, obwohl es das Regelwerk strengstens untersagt? Eigentlich muss der Posten nämlich ständig besetzt sein. Etwas sehr Ungewöhnliches scheint die Männer nach draußen getrieben zu haben. Als Joseph an den Steg und zur Hesperus zurückkehrt, um von seinen Funden zu berichten, lässt Captain Harvey die gesamte Insel absuchen. Ohne Erfolg. Von den drei Leuchtturmwärtern gibt es keine Spur. Nirgends auf der Insel. Thomas Marshall, James Ducat und Donald MacArthur sind wie vom Erdboden verschluckt. Der Captain beschließt daraufhin, ein Telegramm an das Festland zu senden. Dieses liest sich wie folgt. Bei Flannans ist ein schrecklicher Unfall passiert. Die drei Wärter, Ducat, Marshall und MacArthur, sind von der Insel verschwunden. Bei unserer Ankunft an diesem Nachmittag war auf der Insel kein Lebenszeichen zu sehen. Wir haben eine Rakete abgefeuert, aber als keine Antwort erfolgte, gelang es Moore anzulegen. Er ging zur Station, fand dort aber keinen der Wächter. Die Uhren wurden angehalten und andere Anzeichen deuteten darauf hin, dass der Unfall vor etwa einer Woche passiert sein muss. Arme Burschen, sie müssen über die Klippen geweht oder ertrunken sein, um einen Kran oder Ähnliches zu sichern. Die Nacht bricht herein. Wir konnten nicht lange genug bleiben, um etwas über ihr, also das Erwärter, über ihr Schicksal zu sagen. Ich habe Moore, MacDonald, Boymaster und zwei Seeleute auf der Insel gelassen, um das Licht brennen zu lassen, bis sie, damit ist jetzt der Empfänger der Nachricht gemeint, andere Vorkehrungen treffen. Ich werde nicht nach Oban zurückkehren, bis ich von ihnen höre. Ich habe dieses Telegramm auch an Moyhart gesendet, falls sie nicht zu Hause sind. Ich werde heute Abend im Telegrafenbüro bleiben, bis es schließt, wenn sie mich erreichen möchten. Jetzt wieder Setback zur Insel. Im Leuchtturm wird das Logbuch gefunden. Am 12. Dezember beschreibt Thomas Marshall darin einen extrem starken Sturm auf der Insel, den stärksten, den er in den letzten 20 Jahren gesehen hat. Weiter steht im Logbuch, dass Ducat wohl außergewöhnlich ruhig war und MacArthur geweint hat. Ein ungewöhnliches Verhalten, wenn man bedenkt, dass MacArthur sich als sehr erfahrener und tougher Seemann einen Namen gemacht hatte. Auch am nächsten Tag, am 13. Dezember, findet sich ein Eintrag im Logbuch. Marshall beschreibt weitere Details des Sturms und gibt an, dass alle drei Wärter beteten. Auch das scheint wiederum merkwürdig. Alle drei waren schon lange dabei und befanden sich immerhin in einem gerade erst errichteten und demnach den neuesten Sicherheitsstandards entsprechenden Leuchtturm. Der letzte Eintrag vom 15. Dezember liest sich so. Der Sturm ist vorbei. Das Meer hat sich beruhigt. Gott ist über allem. Und jetzt kommt das Allerseltsamste. Es gab keinen Sturm. Dieser fing nämlich erst am 17. Dezember an, also zwei Tage nach dem Logbucheintrag. Also was ist geschehen? Zunächst vielleicht noch ein paar Details zur Insel. Eileen Moore, deren einzige Bewohner bis dato Schafe waren. Hirten nannten die Insel auch The Other Country, also das andere Land, und lebten fest in dem Glauben, dass der Ort eine enge Verbindung zu etwas Paranormalem hatte. Eileen Moore zog seine Besucher vor allem durch eine im 7. Jahrhundert gebaute Kapelle an. Sogar Menschen, die zuvor nie gebetet hatten, verspürten dort einen starken Drang danach. Rituale wie das Umrunden der Kapelle auf den Knien wurden von vielen Besuchern übernommen und viele sprachen von einer unheimlichen Aura, die Eileen Moore umgab und nicht ignoriert werden konnte. Ist das also eine Erklärung für das Verschwinden der Leuchtturmwärter? In seinem Buch Mysterious Celtic Mythology in American Folklore schreibt Autor Bob Curran: Für viele der Einheimischen gab es keinen Zweifel, dass die Männer in eine andere Welt hinübergegangen sind. Robert Moorhead allerdings, Leiter der Commissioners of Northern Lights, schrieb in seinem Bericht über den Vorfall Folgendes: Ich bin der Meinung, dass die wahrscheinlichste Erklärung für das Verschwinden der Männer darin besteht, dass sie alle am Samstagnachmittag, dem 15. Dezember, in die Nähe der Westlandung hinuntergegangen waren, um die Kiste mit den Festmacherleinen und so weiter zu sichern. Dass dann eine unerwartet große Welle auf der Insel angekommen ist, die höher stieg als dort, wo sie waren, und sie mit widerstandsloser Kraft hinweggefegt hat. Auch nachfolgende Forscher hatten eine eher nüchterne Erklärung. Sie haben die Geografie der Inseln berücksichtigt. Die Küste von Eileen Moore ist tief eingekerbt mit engen Schluchten, die als Geos bezeichnet werden. Die Westlandung, die sich in einem solchen Geo befindet, endet in einer Höhle. Bei hoher See oder Stürmen schießt Wasser in die Höhle und explodiert dann mit extremer Wucht wieder heraus. Es ist also möglich, dass die Männer eine Reihe großer Wellen beobachtet haben, die sich der Insel näherten und wussten, dass ihre Sachen in Gefahr sind. Jüngste Untersuchungen ergaben nämlich außerdem, dass Marshall zuvor mit 5 Schilling Geldstrafe belegt worden war, weil seine Ausrüstung während eines riesigen Sturms weggespült worden war. Es könnte also sein, dass die drei, um einer weiteren Geldstrafe zu entgehen, versuchten, ihre Ausrüstung während des Sturms zu sichern und infolgedessen mitgerissen wurden. Eine andere Theorie basiert auf den Erfahrungen von Walter Edbert aus erster Hand, der von 1953 bis 1957 Leuchtturmwärter auf den Flans war. Er glaubte, dass einer der Männer ins Meer gespült wurde und die beiden anderen beim Versuch, ihn zu retten, auch davon gespült worden. Andere Erklärungen nehmen Bezug auf die Psyche der drei Leuchtturmwärter. Angeblich war MacArthur ein sprunghafter Charakter. Dies könnte zu einem Kampf geführt haben, der in der Nähe des Klippenrandes bei der Westlandung ausbrach und dazu führte, dass alle drei Männer zu Tode fielen. Eine andere Theorie besagt, dass einer der Männer verrückt geworden war, die anderen beiden ermordete, ihre Körper ins Meer warf und dann in seinen eigenen Tod sprang. Es gab also, wie ihr sehen könnt, unendlich viele Spekulationen zu dem Vorfall. Diese konnten aber nie wirklich bewahrheitet werden, weil die Leichen der Männer niemals gefunden worden sind. War es also etwas Übernatürliches? War es vielleicht ein Seemonster? Sind die Wärter verrückt geworden oder nur einer von ihnen? Oder war es vielleicht irgendein geheimes Regierungsprojekt? Vielleicht auch ausländische Spione oder manche glauben sogar an Aliens? Bis heute gibt es keine eindeutige Erklärung für die Geschehnisse auf der Insel. Was man aber weiß, in den kommenden Jahren gaben nachfolgende Leuchtturmwärter an, Stimmen in der salzigen Luft zu hören, die Namen schreien. Die Namen von Thomas Marshall, James Dukas und Donald MacArthur.
Oh. Ja, ist dann nochmal ein gruseliger...
gruseliger Twist.
Gruseliger Twist, genau. Uiuiui.
Und was glaubst du, Liesel?
Ja, ein Fall mit vielen Theorien, die du ja schon aufgezählt hast. Das ist natürlich die gruselige Vorstellung, wenn die da zu dritt allein auf dieser Insel in dem Leuchtturm sind und einer wird irgendwie dreht durch und weiß ich nicht.
Das denke ich halt auch weil in diesem Logbuch halt stand, dass der MacArthur geweint hat.
Mhm. Ja, und mit diesem Sturm, den die quasi dann voraus, also das war ja dann auch nicht der Wahrheit entsprechend, sondern erst in der Zukunft.
Ja, oder vielleicht war da auch so ein Mikroklima. Ich meine, das kann man ja auch nicht genau wissen, ne?
Ja, okay.
Also, und es war 1900. Da gab es halt noch kein Wetter.com oder so. Ne?
Ja, okay. Ja, ich glaube, aber die waren dann auch ohne Jacke. Die Jacken waren ja noch drin.
Nee, also nur eine Jacke war noch drin, aber zwei Jacken waren weg. Aber es könnte ja sein, dass der, der eh schon meine Geldstrafe zahlen musste, dann so dachte, oh scheiße, das Zeug wird jetzt weggespült, ich muss es schnell aufsammeln gehen. Und der hat es dann besonders eilig.
Ja, also ich glaube, sowas finde ich am, das kann ich mir am ehesten vorstellen, dass die irgendwie...
Ja, es hört sich schon irgendwie auch
plausibel an. Um irgendwas, ja.
Aber dass dann auch diese Leichen nie angespült wurden.
Ja, gut, wer weiß.
Und wieso war zum Beispiel der Stuhl umgekippt?
Ja gut, das könnte man ja auch so einer Hektik beim Rausstürmen irgendwie.
Ja, aber dann wiederum waren die Türen fest verschlossen davor, ne?
Ja gut, vielleicht musste man das, um dann auch irgendeiner Strafe zu entgehen, wahrscheinlich dann die Tür für, ja.
Ich weiß es nicht. Kannst du dir vorstellen, Leuchtturmwärterin zu sein?
Auf so einer Insel, wo sonst nur Schafe wohnen? Kann ich mir sehr schwer vorstellen. Also ich finde die Vorstellung sehr bedrückend, da im Dezember im Dunkeln in so einem Leuchtturm zu hocken und immer mit den gleichen zwei anderen Menschen umgeben zu sein. Und
letztes Jahr gab es auch so einen Arthouse-Horrorfilm. Ich glaube, der hieß auch The Lighthouse. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, aber da geht es auch um so Leuchtturmwärter und die sind halt zu zweit und die Story ist auf jeden Fall relativ übernatürlich, ist auf jeden Fall ein guter Film, auch ein bisschen abgedreht. Ich will jetzt nicht zu sehr spoilern, aber da musste ich irgendwie auch die ganze Zeit dran denken. Und genauso stelle ich mir da auch so dieses Setting vor, dass es so düster ist und so raue Seemänner.
Ja.
Ja, und das ist auf jeden Fall eine Story, die auch wirklich so passiert ist. Da findet ihr auch Zeitungsartikel zu und Berichte. Ja.
Wann war das nochmal?
1900, genau. Ja, und ich weiß nicht, also auch so dieses Paranormale, was der Insel angehängt wurde, das ist natürlich auch so ein bisschen das, was es so gruselig macht.
Ja, klar. Ja, auf jeden Fall. Doch, eine gruselige Grundstimmung ist auf jeden Fall in mir auch aufgekommen, ja.
Und man spricht ja auch oft von so Seemannsgarn, ne?
Ja.
Weil Seemänner ja auch immer viele so, diese Geschichten haben, die sich erzählen, die wir heute Urban Legends nennen würden.
Die haben halt nicht viel anderes da wahrscheinlich im Leuchtturm zu tun gehabt, ne? Also auch als sich so Geschichten weiter zu erzählen, die mal passiert sind.
Ja. Und die drei scheinen ja schon echt irgendwie aber auch Angst gehabt zu haben, wie die das so ins Logbuch geschrieben haben vor diesem krassen Sturm.
Ja, hätte ich auch, glaube ich.
Ja, aber du bist ja auch kein Seemann, der schon irgendwie 30 Jahre am Start ist.
Ja, okay.
Auch wenn ihr Lisas Bizeps mal sehen
müsst. Oh ja.
Und was gibst du der Story für einen Gruselfaktor, diese? Oh, ich habe irgendwie das Gefühl, es ist nicht so.
Ich überlege schon. Also es gab halt diesmal nicht so den Moment wie beim letzten Mal, der dann einen so richtig geschauer, wo so ein Schauer in einem aufkam.
Boah, du bist aber jetzt halt auch verwöhnt.
Jetzt bin ich, ja klar, jetzt hast du die Messlatte sehr weit hochgelegt. Das kann natürlich jetzt nicht jede Woche einen neuen geben.
Ja, okay.
Also, ja, was gebe ich da? Ich glaube, ich tendiere zu einer 6.
Eine 6? Echt?
Ja.
Okay.
Mit Tendenz nach oben.
Also es heißt so, was heißt das? Man hätte die gruseliger erzählen können?
Nee,
oder?
Also du hast die schon gruselig erzählt. Wie gesagt, so die gruselige Feeling war da. Aber die Story gibt halt nicht so diesen, ich hatte jetzt letzte Woche echt diesen einen gruseligen Moment und so,
ja, okay, aber mit einer 6 kann ich voll leben. Also ich hätte tatsächlich was Schlechteres erwartet. Also danke dafür.
Ja, bitte. Doch, eine 6.
Danke, danke.
Damit kann ich ganz gut leben, ja.
Damit kann ich auch sehr gut leben.
Ja.
Dann erzähl du mir mal deine Story vom heutigen Tag. Gib mir einen Tipp. Hast du ein Stichwort?
Stichwort.
Ah, warte, ich weiß eins.
Ja.
Gefängnismuseum. Das hast du eben doch schon gesagt.
Ja, mein Stichwort wäre vielleicht das gruselige Stichwort Gefängnispuppen.
Oh, das hört sich gruselig an.
Das hört sich gruseliger an, habe ich mir als Stichwort überlegt. Ja.
Ich habe mich umgeguckt. Das heißt, ich bin schon ein bisschen angegruselt.
Also guck, dass hinter dir nicht gleich eine Puppe steht.
Wieso sagst du das so?
Jetzt mit Blick auf die Uhr. Diesmal nehmen wir tatsächlich zur Geisterzeit auf, ne? Also
ja, noch 7 Minuten.
Es ist gleich Mitternacht.
Geisterzeit.
Gut, okay. Also ich fange mal an. Die Story, darüber werdet ihr keine Newsartikel finden. Es geht wieder eher Richtung Reddit-Story. Also wir müssen uns darauf verlassen, dass die Story, die diese Userin gepostet hat, auch tatsächlich wahr ist. Aber ich gehe stark davon aus.
Du gehst stark davon aus?
Dass die Geschichte wahr ist, ja. Also, doch. Ja, okay. Wir sind in Australien. Zu der Zeit, als die Geschichte passiert, arbeitet Anna in einem Gefängnismuseum als Verwalterin und ab und zu führt sie auch Touristengruppen durch das Museum. Das Museum ist eines der ältesten Gebäude der Stadt und unter Hobbygeisterjägern der Gegend sehr bekannt. Merkwürdige Dinge sollen dort schon passiert sein. Manch einer sagt, es würde dort sogar spuken. Aus diesem Grund und weil von dem Museum auch ohne diesen speziellen Ruf bereits eine gruselige Atmosphäre ausgeht, ist Anna bei der Arbeit immer etwas unheimlich zumute. Die Spukgeschichten erzählt man sich vermutlich, da dieser Ort tatsächlich mal ein Gefängnis war. Hier ging es einmal sehr gewalttätig zu. Einige Menschen sind hier gestorben, es wurden Männer infolge der Todesstrafe gehängt und es kam zu Vorfällen unter den Gefangenen, bei denen Häftlinge sich gegenseitig etwas angetan haben. Kein Wunder also, dass so viele Geschichten über diesen Ort herumgeistern. Auch Anna hat während ihrer Zeit dort bereits einige sehr merkwürdige Dinge gesehen. Aber das Gebäude ist schließlich auch alt. Ein Zufluchtsort für die lokale Tierwelt und weit davon entfernt, winddicht zu sein. Wie oft hatte sich Anna schon vor den Ratten erschreckt, die wie aus dem Nichts auftauchen und dann aber auch Gott sei Dank blitzschnell wieder verschwinden. Über das Museum verteilt sind einige Puppen aufgestellt, die die Häftlinge darstellen sollen. Man wollte so den Gefängnisalltag bildlich darstellen. Einige sind im Hof versammelt, einige in den Zellen. Die Mitarbeiter, darunter auch Anna, machen sich immer lustig, wenn die Touristen die ersten Puppen auf dem Flur sehen. Einige der Besucher fangen dann an zu schreien oder zucken zumindest verängstigt zusammen. Die Puppen sehen nämlich unglaublich echt aus, fast so wie Wachsfiguren, die man auf den ersten Blick schnell mit lebenden Menschen verwechseln kann. Außerdem sind die Puppen in teilweise gruseligen Szenarien dargestellt und führen zum Teil sogar Bewegungen aus. Die erste Puppe, die die Touristen sehen, streckt zum Beispiel völlig unerwartet eine Hand aus dem Gefängnisgitter. Im Hof finden die Besucher dann eine Puppe vor, die am Galgen hängt. Da dieser Ort in erster Linie eine Touristenstadt ist, sind die Wintermonate immer recht ruhig und nur wenige Besucher verirren sich in das Museum. Zu der Zeit arbeitet in der Regel nur eine Person pro Schicht und so kommt es vor, dass Anna teilweise stundenlang arbeitet und ihren Rundgang durch das Museum macht, ohne dass eine andere Person zu sehen ist. In dieser Woche hatte sie den Jackpot gezogen. Am Dienstag soll sie in der Spätschicht arbeiten und darf am nächsten Tag, am Mittwoch, direkt wieder zur Frühschicht antreten. Sie ist also am Abend für den letzten Rundgang und das Abschließen verantwortlich und muss das Museum am nächsten Morgen wieder aufschließen und als Erste betreten. Sowohl für die Schließung als auch für die Öffnung des Museums benötigt man eine Taschenlampe, da es zu dieser Jahreszeit stockdunkel ist und im gesamten Komplex keine Art automatische Beleuchtung installiert ist. Das ehemalige Gefängnis liegt zumindest so weit außerhalb der Ortschaft und der nächsten größeren Straße, dass es dort auch keine indirekte Beleuchtung von anderen Gebäuden oder eben von der Straßenbeleuchtung gibt. Dienstagabend. Anna hatte über den ganzen Tag verteilt nur einen einzigen Touristen im Museum begrüßt. Um der Langeweile zu entgehen, beschließt Anna, eine der ausrangierten Puppen aus dem Lagerraum zu nehmen, sie in eine frühere Sträflings-Damenkleidung zu stecken und sie in der Küche im Frauentrakt aufzustellen. Anna entscheidet sich, sie mit dem Gesicht zur Tür hin zu positionieren, wobei sie der Puppe in den einen Arm eine Küchenschüssel gibt. Dann nimmt Anna einen Schneebesen und gibt ihn der Puppe in die Hand des anderen Arms. Sie stellt sicher, dass alles sehr stabil ist und schließt die Küche für die Nacht ab. Am nächsten Morgen ist Anna pünktlich um 6 Uhr morgens wieder da und öffnet mit ihrer Taschenlampe in der rechten und dem Schlüssel in der linken Hand das alte Gebäude. So wie man bei der Spätschicht typischerweise einen letzten Rundgang macht, beginnt Anna die Frühschicht mit einem Gang durch das ganze Museum, als sie plötzlich im Frauentrakt etwas Seltsames hört. Der Raum, in dem sie sich zu diesem Zeitpunkt befindet, teilt sich eine Wand mit der Küche. Anna bemerkt, dass die Geräusche von der anderen Seite der Wand kommen. Aus der Küche also, im Frauentrakt. Es handelt sich um ein kratzendes Geräusch. Das ganze Gebäude liegt immer noch in völliger Dunkelheit. Beim ersten Gang ist Anna immer auf ihre Taschenlampe angewiesen. Erst am Ende des Rundgangs kommt sie in dem Büro an, von wo aus sie die Lichter der Räume nach und nach anschalten kann. Anna steht dort also, in völliger Dunkelheit. Sie lauscht den Geräuschen. Die hören auf, beginnen wieder, immer und immer wieder. Dann werden sie plötzlich lauter und werden von einem Klopfgeräusch begleitet. Um in die Küche zu gelangen, muss Anna ein ganzes Stück durch das Gebäude gehen, denn die Küche erreicht man nur von dem Flur auf der anderen Seite. Aber will Anna das überhaupt? Sie hat Angst. Wer weiß, wer oder was da in der Küche auf sie wartet. Aber andererseits, das Gebäude war verschlossen und es gab keine Anzeichen, dass jemand in das Museum gelangt ist und bei ihrem Rundgang gestern war ihr ja schließlich auch nichts aufgefallen. Einmal mutig sein. Sie führt ihren Rundgang fort. Ist schließlich ja auch ihr Job. Als sie schließlich bei der Tür der Küche ankommt, sind die unregelmäßigen Geräusche wieder ganz deutlich zu hören. Sie klopft an die Tür. »Hallo? Ist da jemand drin?« ruft sie, eher zögerlich. Anna beschließt, einen Blick durch die Schiebeluke der Tür zu riskieren, um in den Raum zu schauen. Sie schreckt direkt wieder zurück. Die Puppe, die sie gestern Abend dort drapiert hat, bewegt sich. Und das nicht nur ein bisschen. Sie wippt ganz sichtbar mit dem Fuß auf und ab, während sie den Schneebesen langsam dreht. Wobei sich der Arm hebt und auch wieder senkt. Als sich Annas Augen an die Dunkelheit gewöhnt haben, beginnt ihr Gehirn das Geschehene zu verarbeiten. Ob Besessenheit oder Poltergeist, Anna kann nicht länger dableiben, schlägt die Luke zu und rennt den Gang weiter. Sie hält erst an, als sie das Hauptbüro erreicht, wo sie prompt die Tür verriegelt und jedes Licht einschaltet, das sie finden kann. Was soll sie jetzt tun? Das glaubt ihr doch kein Mensch, wenn sie das jetzt irgendwem erzählt. Vielleicht spielt ihr ja auch die Müdigkeit nur einen Streich. Sie hat schließlich nicht sehr viel geschlafen. Einfach die Stellung halten, denkt sich Anna. Die Tür ist ja schließlich verriegelt.
Ich find's voll gruselig.
Um etwa 10 Uhr morgens kommen die ersten beiden Besucher durch den Besuchereingang. Zu diesem Zeitpunkt hatte Anna sich selbst davon überzeugt, dass das, was sie gesehen hatte, sicherlich eine Art Halluzination gewesen war. Und schließlich war es ja auch dunkel. Sie nimmt das Geld für den Eintritt für die 2 Karten entgegen und lässt die Touristen passieren. Anna wird jedoch klar, dass sie die Küchentür öffnen muss, damit die Besucher auch dort durchgehen können. Sie hängt das Schild zurück in 5 Minuten an die Rezeption, die sich direkt vor dem Büro befindet, und schleicht sich leise Richtung Küchentür. Sie nimmt all ihren Mut zusammen und öffnet noch einmal vorsichtig die Luke. Sie schaut hinein. Die Puppe steht da, in der gleichen Position, in der Anna sie am Abend zuvor zurückgelassen hatte. Als hätte sie sich nicht bewegt und nie bewegt. Anna atmet tief durch und öffnet die Tür. In der Sekunde, in der sie das tut, beginnt die Schaufensterpuppe mit dem Schneebesen zu mischen und stampft wieder mit dem Fuß. Nie hatte Anna mehr Angst als in diesem Moment. Und inzwischen war es helllichter Tag. Anna kann sich nicht davon überzeugen, dass es sich nur um eine Halluzination handelt oder dass ihr Gehirn ihr einen Streich spielt. Es passiert einfach direkt vor ihrem Auge. Sie sieht es ganz genau. Anna steht da, ganz alleine mit einer besessenen Puppe in einem Gefängnis und jeden Moment würden diese 2 Besucher in die Nähe des Raums kommen und das Gleiche sehen. An Weglaufen denkt sie in dieser Situation seltsamerweise nicht. was ihr stattdessen in den Kopf kommt. Es ist nur Gips und Pappmaché. Töte es einfach. Zerschlage das Ding schnell, renn weg wie der Teufel, nimm die zwei Besucher mit raus und komm einfach nie wieder zurück. Anna packt sich einen Fleischhammer, wir sind ja in der Küche, und geht dann eher zögerlich auf das Ding zu. Als sie sich der Puppe nähert, beginnt diese sich schneller zu bewegen. Immer schneller. In der Erwartung, dass sich das Ding umdrehen und den Schneebesen Richtung Anna schlagen wird, greift sie nach deren Arm. Die Puppe bricht daraufhin direkt in ein schrecklich fiebendes Geräusch aus. Anna macht sich an dieser Stelle fast in die Hose. Aber etwas an dem Fiepen klingt überraschend vertraut. Sie schaut in die Schüssel, die die Puppe in dem Arm hält, und kann aufatmen. Noch nie war Anna so froh darüber, eine Ratte zu sehen. Der Kopf der Ratte steckt zwischen dem Schneebesen und der Schüssel fest. Sie läuft am Boden der Schale kreisförmig umher, wodurch sich der am Arm der Puppe befestigte Schneebesen drehte und sich auf und ab bewegte.
Oh.
Wir können auch atmen. Doch kein Poltergeist dieses Mal.
Boah, ich fand's aber ganz schön gruselig.
Ja, im Nachgang ist man wahrscheinlich jetzt erleichtert. Und
ja, jetzt ist es halt witzig.
Kann man trotzdem gut schlafen, ne?
Ja. Aber wieso hat dann der Fuß gewippt?
Ja, ich glaube, also die ganze Puppe war ja auf so Bewegungen ausgerichtet. Die haben sich da ja alle bewegt, die Puppen.
Ach so, und dann
wahrscheinlich war das so eine Puppe, vielleicht wenn der Arm hochgeht, geht auch automatisch der Fuß hoch.
Ach so.
So habe ich es jetzt interpretiert.
Boah, ich finde es hammer gruselig zwischendurch, aber auch, weil das Setting so krass gruselig ist.
Ja, in diesem Gefängnis, nichts drumherum, Dunkelheit.
Toll. Mega.
Ja.
Ich würde die Story jetzt doch gern mit dir diskutieren.
Ja, aber was denkst du, ist passiert?
Also ich glaube, die Ratte war auf jeden Fall besessen.
Von einem Poltergeist.
Ja.
Ja.
Nee, aber also ich hatte auf jeden Fall voll den krassen Schauer. Und ich glaube, ich weiß nicht, ich hätte, glaube ich, nicht an die Besucher gedacht. Oder ich wäre mit den Besuchern und rumgelaufen.
Vielleicht auch direkt weggerannt, ne? Und nicht noch die Puppe.
Voll.
Versucht zu töten mit einem Fleischhammer, ja.
Voll.
Aber wer weiß.
Aber ich bin auf jeden Fall schon, also, durchgegruselt.
Und einige haben uns ja geschrieben, dass sie die Enden manchmal nicht so zufriedenstellend finden, weil es halt keine Auflösung gibt und sie so gern wissen wollen, was passiert ist. Ja, das hat sich jetzt bei diesem Fall erledigt.
Ja, also es gibt keine Geister. Zumindest nicht in dieser Geschichte.
Genau, ja. Es muss nicht immer ein Poltergeist sein. Ja. Was, ja, wir können jetzt nicht weiter drüber diskutieren, aber was hast du denn für einen Gruselfaktor für mich?
Ich weiß direkt, mir ist eine Zahl in den Kopf geschossen.
Okay, da bin ich gespannt. Da.
7. Ja, ich
gewonnen.
Gebe eine 7. Und ich glaube, wäre das Ende noch mal anders gewesen, wäre ich bestimmt auch zu einer 9 hochgegangen. Aber jetzt dadurch das Ende, das hat so meinen ganzen Stress befreit und mich so erleichtert zurückgelassen.
Ja, ja.
Deswegen gebe ich eine 7.
Ja, genau. Cool. Freue ich mich.
Cool. Das freut mich.
Supi.
So, dann, wie ist das Resümee dieser Folge? Du hast mir eine
6
gegeben. Ich habe dir einen Gruselfaktor 7 gegeben.
Wir liegen
ja,
diesmal nah beieinander. Mal gucken, was unsere Instagram-Crew so dazu sagt.
Ja, aber wirklich, wie ihr wisst, werden wir ab jetzt wieder eine Story hochladen. Die wird für 24 Stunden da sein. Da könnt ihr dann euren persönlichen Gruselfaktor abgeben, den ihr gefühlt habt bei unseren beiden Stories heute. Und danach verlinken wir die Umfrage natürlich auch noch in unseren gespeicherten Stories. Da könnt ihr zwar nicht direkt in dem Fragenfeld antworten, aber ihr könnt uns dann einfach eine Nachricht zurückschicken und das wird natürlich auch mit aufgenommen in der Gesamtbewertung.
Notiert und zusammengerechnet von uns, genau.
Ganz genau. Noch geht das. Also macht mal ordentlich Werbung. Vielleicht müssen wir uns dann irgendeinen schlauen Algorithmus ausdenken, der das kann. Ja, und wir sind natürlich auch wieder mega gespannt, wie ihr diese Folge fandet. Freuen uns total über eure Nachrichten. Und ja, ich würde sagen,
Mehr ist nicht zu sagen.
Mehr ist nicht zu sagen. Damit beenden wir Folge 5.
Ja.
Wahnsinn.
Dann tschüss. Bis dann. Ciao.